19. Kapitel. Unguter Fleiß des Nikodemus. Die Freundschaft wächst. Bestandene Probe. Nikodemus nimmt des Himmels Lehre an. Simeon, Simeon, hallt es aus allen Tempelteilen. Ataja umfängt den Angekommenen mitten auf dem Hof. Die meisten tun es nach. Ganz besonders freut sich Eliphel, der wegen einer Wichtigkeit von Emmaus herüberkam. Sogar die letzten Außenseiter, Uziel, Malchia und Gintoi, haben ein Gefühl. Die Fehlenden holt Zacharias vor übergroße Freude selbst herbei. Unias fragt eifrig, ob er den Städtern Nachricht geben soll. Er erhält den Auftrag: Lade sie auf den Abend ein. Soll ich Cornelius bitten? Fragt Ataja Simeon. Der bejaht. Er müsse eben sowieso zu ihm, weil Ascanius wieder mitgekommen sei. Dieser Name wirkt wie Mehltau auf die Freude. Der, tut Nathan lang gedehnt, den hättest du am besten auf den Mond geschickt. Ich verstehe eure Sorge, nicht euer mangelndes Vertrauen. Kam er mit mir zurück, so könntet ihr euch denken, dass Besonderes dahinter steckt. Obadnia erwidert: So habe ich es mir gedacht, denn was du tust, das tut der Himmel. Hisio klatscht in die Hände: Bravo, Doktor! Ich erzähle morgen, was unterwegs geschah. Jetzt gehe ich erst zu Cornelius. Nikodemus, wendet Simeon sich diesem zu, du kannst mich hie und da begleiten. Es fördert die Gesundheit, wenn du mehr ins Freie kommst. Studieren kannst du bis ins hohe Alter. Kein Mensch weiß, wann er sterben muss. Es soll erhaben klingen. Simeon wischt das Erhabene aus. Wenn du morgen abberufen würdest, hätten dir die letzten Tage nichts genützt. Es ist ja gut, arbeitsam zu sein, entweder mit den Händen oder mit dem Geist, jedermann nach seiner Gabe. Übertreibung ist gefährlich. Nikodemus druckst in der Hoffnung, Ataja stünde ihm wohl bei. Der Hohepriester wird mich im Tempel brauchen, und Priester sind nicht dazu da, dass sie meinen Diener machen sollen. Hat der Grüne das gedacht? Ataja ist außer sich. Simeon sagt gütig: Wenn Nikodemus nicht dem Himmel dienen will, muss er es für seine Erdenseele tun. Ob er damit weiterkommt, wird ihm später offenbar. Ich teile ihn dir zu, bestimmt Ataja. Nikodemus ist mit sich unzufrieden. Er sieht Simeon von der Seite an. Wenn du mich brauchst, begleite mich ins Tribunat. Ich gehe in kein Heidenhaus. So, so. Bloß der armen Kinder Brot an Heiden zu verkaufen, ist gerecht, ja? Tue, was du willst. Simeon geht rasch dem Ausgang zu. Nikodemus läuft ihm nach, getrieben durch den Blick Atajas. Unterwegs sagt Simeon, es gebe nur Geschöpfe eines Schöpfers, und er solle ihm beweisen, ob der ewig Vater, in Klammer Jesaja 9,5, zwiespältig sei, demnach nur wenige als sein Volk betrachte, zurzeit kein Zehntel aller Menschen, also Licht gerechnet, 9 Gebote nichts zu gelten hätten. Das beeindruckt Nikodemus sehr. Die nächste Stunde wirft ihn wieder um. Im Tribunat soll er im Vorraum warten. Da kommt Hilkia. Nikodemus, von der Strafarbeit nichts wissend, grüßt korrekt. Doch was tut der Pharisäer bei den Römern? Hilkia, wütend, ausgerechnet von dem jüngsten Priester in der Niedrigkeit erkannt zu werden, faucht ihn an. Bist wohl als Spitzel hergeschickt? Als er vernimmt, dass jener mit Simeon zu gehen habe, sagt er verächtlich: Mit dem Gott- und Volksverräter? Er ist doch kein. Was er ist, wissen Jojareb und ich genau. Er ist schuld, dass wir entwürdigt wurden. Er. Und Hilkia zählt vieles Schlechte auf. Kein Wunder, Nikodemus wird vergiftet. Warte, ich hole Jojareb. Nach wenigen Minuten sitzt der Junge zwischen Ottern. Sie reden leise. Als sie schon eine lange Stunde hetzen, taucht hinter einer Säule Rochus auf. Er war beauftragt, Nikodemus heimlich zu bewachen. Die Templer fahren kalkweiß auseinander. Alle Römer waren bisher nett zu ihnen. Jetzt sehen sie ein, echt römisches Gesicht. Rochus befiehlt Nikodemus: Lass dich nicht gelüsten auszukneifen. Zu den Templern sagt er grob: Los! Kommt mit, der Tribun wird große Freude haben, wenn ich ihm 2 fleißige Schwätzer melden kann. Hilkia will um Nachsicht bitten. Jojareb gibt ihm einen Rippenstoß. Soweit erniedrigt sich kein Templer. Einen Heiden sei es gleich nur mit Gebärden, um eine Gunst zu bitten. Stolz schreitet er dahin. Inzwischen ist bei Cornelius Folgendes geschehen. Der Römer kommt Simeon, dessen Ankunft schon gemeldet worden war, mit offenen Armen und dem Ruf entgegen: Licht, Bruder! Auch Simeon zeigt unverhohlen seine Freude. Vorerst berichtet er das Wichtigste der Reise, von Ascanius und dem Überfall. Ich traute meinen Augen nicht, sagt Cornelius, als Ascanius in den Hof geritten kam. Er sagte, solchen Gewaltritt wie mit dir würde er nicht wieder machen. Und er ist ein harter Reiter, unter dem 3 Pferde fallen, ehe er vom Sattel fällt. Der Babylonier liegt auch in einer Ecke, seufzend, mit zerbrochenen Gliedern, wie er sagt. Mein hoher Bruder, tut mir leid, doch ich war froh, denn du um 4 vom Hals zu haben. Simeon beruhigt wieder. Er ist geheilt, wenn auch noch manches daran fehlt. Mache ihn zum Gemeindeprüfer, da wird er nirgends warm und muss dir öfter eine Meldung machen. Auf diese Weise hast du die Kontrolle, ohne seine Ehre zu verletzen. Als des Krenus Brudersohn stehst du in jeder Hinsicht über ihm. Der Babylonier wird mein Diener. Er war ganz gerissen. Nur etwas machte ihn der Rettung wert. Er kann dankbar sein. Ah, da brauche ich mich nicht um ihn zu kümmern. Ich habe schrecklich viel zu tun. Lauter neue, alte Sachen tauchen auf. Gestern war es so, dass ich am liebsten nach Damaskus ausgerissen wäre. Viele der Hebräer haben dicke, schwarze Wolle. Bedenke, mein Cornelius, in den langen, schlimmen Jahren wurde eben manches Lamm zum Bock. Ab morgen helfe ich dir fleißig. Im Tribunat, forscht Cornelius hoch erfreut, das auch, so wie es nötig ist. Die gröbste Arbeit ist die dicke, schwarze Wolle. Die muss am Schaf geschoren werden und nicht auf Tafeln und Papier. Schallend lacht der Römer. Ach du, hast mir alle Last genommen, mein Bruder wird dich sehr vermissen. In den nächsten Jahren bleibt ihm wenig Zeit, sich um des Himmels Licht zu kümmern, erwidert Simeon. Aber dich vergisst er trotzdem nicht, widersetzt Cornelius. Nein, bald kommt auch die Zeit, von der ich sprach. Ihr beide seid von eurem Volk die Ersten, Höchsten und fast Einzigen, die den kommenden Gott schauen und ihm dienen werden. Aber nun, Ataia bittet dich, sein Gast zu sein, Rochus und Forestus auch. Sie werden unterbrochen. Rochus bringt die Templer an. Jojareb wird es trotz seinem Hochmut mulmig, als Cornelius nur mühsam die Beherrschung wahrt. Er hat oft mit ihnen Schwierigkeiten gehabt. Wäre es kein ausdrücklicher Befehl Kyrenius, die Tempelschänder 5 Jahre festzuhalten, er, Cornelius, hätte sie nach einer Woche in die Unterwelt gejagt. Um ihnen gnadenvoll zu helfen, bleibt bloß übrig, dass der Himmel ihnen durch den Römer tüchtig auf die Finger klopft. Strengster Dienst, dazu 4 Wochen Ausgangsverbot, ist ihre Strafe. Kleinlaut schleichen sie davon. Ihre Hoffnung, Simeon würde ihnen helfen, ist zerschellt. Diesmal war er sozusagen zugeknüpft. Er ließ Cornelius sogar toben. Fast atemlos fällt dieser auf die Bank. Forestus holt Wein und Simeon sagt: Weißt du, den Lügnern war dein römisches Gewitter ganz gesund. Doch es ist nicht gut, sich wegen solcher Nebensachen zu erhitzen. Daran kann dein Herz erkranken. Perplex sieht Cornelius hoch. Nebensachen nennst du das? Nicht nur, dass sie Kyrenius und mich beleidigten und ich übte wahrlich Nachsicht aus. Nein, dich haben sie gekränkt und? Mich kränkt keiner. Was arme Seelen tun, berührt das Licht nur dahingehend, in Erbarmung zu versuchen, sie auf einen guten Weg zu bringen. Dies gelingt nicht immer gleich, zumal bei solchen harten Wittern. Simeon deutet auf die Tür, durch die Jojareb und Hilkia wie geprügelte Hunde gingen. Er legt seine kühlen Hände auf die pochenden Schläfen des Tribuns. Kein Mensch kann einen anderen kränken, wenn derselbe sich nicht kränken lässt. Man denkt, man müsse den Beleidiger verklagen. Damit bereinigt man nur scheinbar die Beleidigung. Denn der Gekränkte wird oft lang an einem solchen Knochen nagen, besonders wenn er den Beleidiger immer wieder sieht. Dieser wird zudem vom anderen denken, was er will. Strafen, die die Beleidigungen nach sich ziehen, heilen selten einen bösen Sinn. Wer sich hingegen so erzieht, für Menschen dieser Welt das schwerste Probestück, eine Kränkung glatt zu übergehen, nicht nur zu tun, als spüre er sie nicht, der kann mit Gottes Hilfe jede Kränkung tilgen, mit zugunsten des Beleidigers. Nur das, Cornelius, schließt die hohe Himmelstüre auf. Ach, wie tun sie gut! Cornelius hält Simeons Hände fest. Sie gehen auf den Söller. Droben, sagt der Römer. Deine Lehren waren mir Beweis, dass du, menschlich unverständlich, nicht von dieser Erde bist. Nenne einen, nur keinen deines Landes, tut Cornelius verschmitzt. Von denen kann ja jeder dieses Kunststück fertigbringen. Nein, einen anderen zeige mir, und dann will ich's auch versuchen. Zwei kannst du haben. Unser Gott rechnet freilich niemals bis zum letzten Schärflein aus. Denn die Fleischgeborenen erreichen nicht den höchsten Grad. Doch gibt der Mensch sich seinem Schöpfer hin, dem Vater der Barmherzigkeit, so bleibt jede Kränkung vor der Herzenstüre stehen, wenn sie auch die Klinke niederdrücken kann. Und reißt sie gar die Türe auf, so merke dir, keine Kränkung tritt über deine Schwelle, wenn in deinem Herzen ganz allein der hohe Herr des Himmels thront. Cornelius atmet schwer. Wenn ich so weit wäre, wollen will ich wohl, aber das vollbringen, in Klammer Römer 7, 18. Gott segnet deines Willens Ehrlichkeit. Möge er es immer tun. Eine ernste Bitte. Nenne mir jetzt deine Lebenskünstler. Du kennst sie schon, sagt Simeon heiter. Als ersten nenne ich Gerenius. Er? Das ist ihm schon gelungen? Die Frage drückt keinen Zweifel aus, ist auch frei von Neid gestellt. Die Du um vier Geschichte machte sein Herz krank. Oh, doch nichts Ernstliches, unterbricht Cornelius besorgt. Nein, ich habe ihm geholfen. Im Arboretum trat er den hohen Flug des Geistes an. Kein anderer Römer, höchstens du, hätte an Ascanius so gehandelt. Viel ärger war die Meuterei, die riss ihm seine Herzenstüre auf. Hinein aber, Cornelius, hinein kam sie nicht. In diesem edlen Herzen herrscht bereits der Herr. Wo dieser herrscht, kann nicht zugleich ein Teufel hausen. Welch eine Freude! Mein hoher Bruder und so! Cornelius findet keine Worte, fragt aber nach dem zweiten, den Simeon noch auf Lager hätte. Das ist Zacharias. In der Tat? Er kam mir vor, weißt du, wir sagen dazu wie salzloses Brot, und solche mag ein Römer nicht. Du verkennst, Zacharias, geistig kann er trefflich schlagen. Du weißt, dass solches Schlagen niemandem das Leben nimmt, vielmehr hin zum Geistesleben führt. In diesem Sinne steht Zacharias höher als Quirinius. Da jener schon sehr lange in der Glaubenslehre lebt, wiegt sich beider Geistgewicht durch Gottes Güte aus. Du, sagt plötzlich der Tribun, beim Fechten lernt man selten aus. So wird es mit der Himmelsfechtkunst gleichfalls sein. Bis an mein Lebensende will ich in der Fechtschule deines, nein, unseres Gottes bleiben und mich zuerst bezwingen lernen, dann werde ich auch andere bezwingen können. Man soll nicht sehr loben, es macht gleich stolz. Du aber hast die Prüfung bestens abgelegt. Da beschattet der Römer seine Augen. Trotz des Purpurtuches, das die Sonne dämpft, erst später bittet er. Wenn ich mit dem Du um vier verhandeln muss, bist du dann dabei? Gern. Er hat ja Angst vor dir. Und die ist eine Salbe, die seine Wunde ätzt und heilt. Cornelius begleitet Simeon in die Halle, wo Nikodemus sitzt, den Kopf in beide Hände tief vergraben. Fragend zeigt der Römer auf ihn. Schwarz oder grau? Ziemlich hellgrau, lächelt Simeon leise. Solch ein Junge muss erst wachsen. Unter deiner Obhut wird aus ihm was werden. Simeon berührt Nikodemus. Der fährt erschrocken hoch, atmet aber auf, als er nur Simeon gewahrt. Keine 10 Kamele bringen ihn noch einmal her. Heimwärts führt das Licht den Menschen an der Hand und sagt: Siehst du ein, was für ein schwankend Rohr du bist? Ich holte dich von deinen Rollen weg, im Auftrag Gottes, dass du es nur weißt. Ich sagte dir ein gutes Wort, es sproste schon. 2 Lügner warfen dich in deinen Sumpf zurück. Nun brütest du dir viel zusammen, nur nichts, was deines Lebens Straße eben machen kann. Wenn es immer eben ginge, trotzt Nikodemus, würden wir uns nicht bewähren. Man muss Berge übersteigen und vor dunklen Schluchten sich nie fürchten lernen. Wie klug, ein feiner Spott. Bloß meidest du die Berge, weil zeitraubend, und gehst lieber wie ein Bächlein eben hin. Dumm bist du nicht, Nikodemus. Des Lichtes Weisheit aber mangelt dir. Bist du so wenig geistlich, ereifert sich der Jüngling, dass du nicht weißt, was hier in Frage kommt? Nun ja, du bist kein Pharisäer und verstehst es nicht, dass es sich um innere Erkenntnis handelt. Jede Spanne Zeit, die ich gewinne und für Gott verwende, bringt mich zurück in Gottes Reich. Darüber hältst du nächsten Sabbat eine Predigt. Nikodemus ahnt nicht, wie Simeon das meint, und tappt hinein. Im internen Gottesdienst oder öffentlich? Das überlassen wir ganz dir. Er klingt mit einer Ruhe, die den Jüngling stutzig macht. Er merkt seinen Fehler dem ehrwürdigen Manne gegenüber, der allerdings nicht alt erscheint, trotzig aufbegehrt zu haben. Schüchtern greift er nach des Lichtes Hand. Vergib, ich war von den Lügnern aufgehetzt und hast die Eselei als Wahrheit angesehen. Gut, aber merke dir, mit mir kannst du nicht verfahren wie mit Emaus. Du warfst mir das schon öfters vor, fällt Nikodemus in den alten Trotz zurück. Hätte ich ganz falsch gehandelt, wäre es nicht besser, mich, den Jüngeren, auf den rechten Weg zu leiten? Dir geziemt eine Rute, zwar auch bloß innerlich, weil du dich so sehr aufs Innere versteifst. Gott führte dich von der Gemeinde weg, die du übel zugerichtet hast. Alle haben dir geholfen, deine Fehler gut zu machen. Deiner Jugend wegen hat man dir verziehen. Und was tatest du des Nachts? Die Schriften hast du durchgewühlt, ob sie dein Tun bestätigen, hast dir auch vieles aufnotiert, um deine Vorgesetzten zu entlarven, ihnen zu beweisen, dass du allein auf rechtem Wege wärest. Deshalb holte ich dich fort. Und sei gewiss, sobald kriegst du keine Rolle wieder in die Finger. Du musst von vorn beginnen, wirst Laienhelfer. Wärest du in meine Dienste eingetreten, dann hättest du in kurzer Zeit die zweite Prüfung abgelegt, durch meine Hilfe. Aber nun, Simeon tut nebenher, ich habe einen Babylonier, der mir ehrlich dienen wird. Nikodemus ist fassungslos. Woher in aller Welt weiß Simeon sein heimliches Studieren, sein Bemühen, sich nicht zu verraten? Jäh wird ihm bewusst, dass er sich trotz Abwehr unwiderstehlich zu Simeon hingezogen fühlt und er, uneingestanden, gern mit ihm gegangen wäre. Hätte es ihm denn was ausgemacht, diesen Vater zu bedienen? Er konnte gut gewinnen. Leider kommt die Einsicht jetzt zu spät. Was werden wohl die Hohepriester sagen? Und die anderen? War das mit der Predigt ernst gemeint? Die Gedanken schossen ihm wie Schwalben durch den Kopf. Was alles er zu sagen wüsste, nun fühlt er sich wie eine leergefegte Tenne. Wortlos gehen sie dahin. Schon taucht der Tempel auf. Da flüstert Nikodemus: Vater Simeon, ich will Laienhelfer werden, und kannst du mich verwenden neben deinem Knecht? Ich möchte. Er wirft sich plötzlich Simeon an die Brust. Die beiden haben mich verhetzt. Es klang so echt, was sie berichteten. Ich wusste es ja nicht, dass sie im Richterhaus schreiben müssen. Stimmt, mein Junge, entgegnet Simeon mild. Doch um das geht's eigentlich zuletzt. Es geht um dein Benehmen, und weil du alle Güte deiner Vorgesetzten, von meiner will ich dich befreien, in den Wind geschlagen hast. Sogar dem Doktor bist du dumm gekommen, und vorhin hast du leeres Stroh gedroschen. Willst du dich wenden, so findest du in mir den väterlichen Freund. Nikodemus bittet, ihm die Predigt zu erlassen. Des hellen, feines Schmunzelns sieht er nicht. Sie sei dir geschenkt. Wir gehen dafür mit zwei Persern ein Stück wegs. Da kannst du vieles lernen. Weißt du was? Fragend sieht Nikodemus hoch. In des Schöpfers großer Lebensrolle, sagt Simeon, in der Natur und an den Lichtern, mit denen er den Himmel nächtens schmückt. Oh ja, freut sich Nikodemus wie ein Knabe. Simeon, ich ahnte nicht, wie gut du bist. Da führt der Himmlische den Irdischen durch das Tempeltor.